Breitband Topic.
Also wir unterscheiden uns zum einen, dass wir, was die Prüfung der Dokumente betrifft, ein extrem großes Netzwerk an Spezialisten haben, viel größer als das jede Zeitung aus unserer Sicht zum Beispiel hat. Und zum anderen unterscheiden wir uns, dass wir Dokumente voll öffentlich publizieren und eben nicht nur eine Analyse der Dokumente mit einer Auswahl, die wir treffen und darüber eine Geschichte schreiben und danach das Dokument, wie das der klassische Journalist macht, in der Regel in seinem Schreibtisch irgendwo einschließt. Also aus einer Geheimsache machten die meisten Mainstream-Medien eine weitere Geheimsache.
Ja, das war Daniel Schmidt. Zumindest hieß er noch so, als er das WikiLeaks-Konzept im April dieses Jahres auf der Republika in Berlin präsentiert hat. Inzwischen ist der Deutschlandsprecher des Whistleblower-Portals zurückgetreten. Er hat seine Identität gelüftet, ist also selbst keine Geheimsache mehr. Er heißt Daniel Domscheit-Berg in echt und er kritisiert, dass der Chef von WikiLeaks, Julian Assange, viel zu autoritär sei. Damit ist er nicht der Einzige. Es sind noch mehr Mitarbeiter von WikiLeaks gegangen und das Portal scheint derzeit in seinen Grundfesten erschüttert zu sein. Dabei hat WikiLeaks das Image der Whistleblower, also der positiven Geheimnisverräter, ziemlich verbessert. Hier in Deutschland gelten Whistleblower oft als Netzbeschmutzer und Denunzianten. Das sagt auch Guido Strack vom Whistleblower-Netzwerk. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen über den Aufbau, die Struktur und auch die Zukunft von Whistleblower-Portalen. Zuerst wollte ich von ihm wissen, Guido Strack, wie muss Ihrer Meinung nach ein Whistleblower-Portal wie WikiLeaks denn intern strukturiert sein, dass es einerseits populär, andererseits aber auch sachlich und demokratiefördernd ist?
Also sachlich und demokratiefördernd ist aus unserer Sicht vor allen Dingen, wenn die Organisationen, in denen das Whistleblowing stattfindet, sich dieses Themas annehmen. Typischerweise gehen Whistleblower ja gar nicht direkt an die Medien. Das heißt, sie wollen gar keine Publizität, sondern wollen, dass der Laden, in dem sie sind, sich drum kümmert. Und dass es da Ansprechpartner gibt und dass es dann, wenn das nicht funktioniert, vielleicht auch Behörden gibt, die sich, wie es eigentlich ihre Pflicht wäre, den Dingen annehmen. Und der dritte Schritt ist typischerweise im Whistleblowing-Prozess ja erst der Gang in die Medien. Was so ein Portal dann als solches angeht, ist dann natürlich ein Spagat zwischen einerseits der Nicht-Angreifbarkeit und darauf zu achten, dass man halt auch selbst geschützt ist und sich nicht in zu große Risiken reinbegibt, je nachdem, mit wem man sich anlegt. Und andererseits der Inkonsequenz irgendwo auch Transparenz von anderen zu fordern und selbst nicht transparent sein zu können dann unter Umständen.
Jetzt habe ich ja gerade WikiLeaks auch deshalb angesprochen, weil eben WikiLeaks so populär geworden ist. Muss so ein Whistleblowing-Portal auch so eine Popularität eigentlich erreichen, um Aufmerksamkeit zu erreichen?
Naja, wie gesagt, wenn das Whistleblowing intern nicht funktioniert, wenn es keine Behörden gibt, die sich dafür einsetzen, dann bleibt ja nur noch der Weg über Macht gegen Macht, über Öffentlichkeit zu mobilisieren. Je mehr Publizität ich habe, desto leichter ist das natürlich. Und deswegen hat WikiLeaks ja auch am Anfang Dokumente einfach nur ziemlich neutral eingestellt und es hat kaum jemand mitbekommen. Das Erste, was dann mitbekommen wurde in der Öffentlichkeit, war dieser Konflikt mit der Julius Baer Bank, was so ein bisschen diesen Streisand-Effekt hier hatte. Und danach hat man sich dann irgendwie entschieden, auf die Medien zuzugehen. Man hat in Deutschland dieses Tollkollekt-Vertragsoffenlegungsprojekt gemacht, zusammen mit dem Stern, und hat sich dann entschieden zu sagen, okay, jetzt fahren wir das Ganze noch ein bisschen größer, weil man auch die entsprechenden Dokumente hat. Er hat diesen Collateral Murder-Film gemacht und da war natürlich das Blut auf der Straße zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind auch die klassischen Medien da dann viel stärker eingestiegen und drauf abgefahren.
Wie viel Manpower dieser Art benötigt man denn auf einem Portal wie WikiLeaks für die qualitative Recherche und Bewertung der Quellen?
Ja, jede Menge im Zweifel. Je mehr, desto besser. Also zum einen brauchen Sie ja mal die technische Ressourcen, die in der Lage sind, die, wenn Sie über Internet kommunizieren, da Anonymität sicherzustellen. Dann brauchen Sie Leute, die in der Lage sind, Dokumente, die da ankommen, daraufhin zu checken und gegebenenfalls auch zu bearbeiten, dass die Dokumente nicht verräterisch sind. Denn diese reine Anonymität übers Internet, wo sie denn klappt, bezieht sich ja erstmal nur auf den Kommunikationsweg. Während die zweite Frage ist ja, wie verräterisch ist der Inhalt der Nachricht? Und da muss man halt auch genau gucken, welche Elemente nimmt man da raus, welche lässt man drin, damit auf der einen Seite die Authentizität der Nachricht noch erkennbar ist, aber auf der anderen Seite nicht derjenige, auf denjenigen zurückgeschlossen werden kann, der sie geliefert hat. So, dann ist der nächste Schritt, will ich eine Bewertung, will ich eine Zusammenfassung, will ich Metadaten sozusagen selbst erstellen zu dieser Information? Und dann muss ich mich natürlich in diese Problematik, und das kann ja ganz unterschiedlich sein, aus ganz vielen Bereichen stammen, muss ich mich in diese Problematik einarbeiten. Und da hat WikiLeaks ja gesagt, nee, das machen wir im Zweifel erstmal nicht, sondern wir beschränken uns auf eine Authentizitätsprüfung und überlassen dann der Community im Sinne dieses Wiki-Prinzips die Bewertung. Und die Frage ist natürlich, interessiert sich die Community ausreichend dafür und kommt da jenseits von Betroffenheitserklärungen auch wirklich inhaltlich strukturiert Sachen rüber?
Es gibt ja derzeit aufgrund dieser ganzen Aufregung auch um WikiLeaks viele Stimmen, die sagen, es wäre sinnvoll, mehrere Whistleblower-Portale zu haben und nicht so einen Marktführer wie WikiLeaks. Was sagen Sie dazu? Sehen Sie das auch so? Ist das dann nicht, gibt's da dann nicht die Gefahr, dass sich alles verzettelt und man gar nicht mehr weiß, auch als Whistleblower, an wen man sich eigentlich wenden sollte?
Ja, die sehe ich ehrlich gesagt auch, diese Gefahr. Also diese Idee, wir haben ganz viele Dinge und dadurch werden wir weniger angreifbar, ist für mich nicht so ganz schlüssig, weil wenn man von denen dann wiederum auch Transparenz einfordern will, dann wird es ja noch schwerer, all diese Funktionen, die ich eben versucht habe zu beschreiben, in kleineren Einheiten auch noch zu gewährleisten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich auch die User das finden können sollen. Und je mehr und je vielfältiger das ist, desto schwieriger wird das. Andererseits gibt es vielleicht auch einen Weg dazwischen, dass man halt sagt, man trennt diese Ebenen und bietet dadurch schon mal zum einen eine gewisse Aufteilung und bei einigen dieser Ebenen kann man dann vielleicht auch wiederum eine Vielfalt zulassen, während man andere, also zum Beispiel, dass man eine gemeinsame Oberfläche hat, über die dann alles wiederum diese unterschiedlichen Einheiten in einer erkennbaren Form, aber nichtsdestotrotz systematisch suchbar und zugänglich sind. Das wäre ja vielleicht auch noch eine Variante. Aber da muss man, denke ich, noch einiges an Gehirnschmalz investieren, um zu überlegen, wie kann das besser aufgestellt werden.
Wenn Sie sagen, dass es vielleicht eine ganz gute Idee wäre, wenn es nicht so viele verschiedene Whistleblower-Portale gibt, aber oder zumindest eine Oberfläche, über die miteinander vernetzt sind, wie könnte man denn da eine Struktur schaffen, dass dieses miteinander verbundene Portal quasi auch wirklich eine Linie fährt? Denn auch bei WikiLeaks gibt es ja zwei Lager. Die einen, die auf diese großen, aufregenden Veröffentlichungen pochen und die anderen, die eben sagen, man kann auch in kleineren, den Menschen lebensnaheren Veröffentlichungen eine Chance sehen.
Naja, das muss es ja dann vielleicht gar nicht mal, dieses eine Linie fahren. Was da wichtig wäre, wären ja mehr technische Fragen. Also, dass man zum Beispiel Standards definiert, wie Dokumente technisch strukturiert sein müssen, welche Metainformationen man immer mindestens bereithalten muss und was dann an zusätzlicher Vermarktung läuft, jenseits der Verfügbarkeit und welche Mindeststandards zum Beispiel auch, was Anonymisierung angeht, zu gewährleisten sind. Das, denke ich, hat vielleicht auch die Möglichkeit, dass dann die eine Gruppe sagt, okay, wir nutzen dieses Portal, weil alle es nutzen, weil wir wollen, dass es eine einheitliche Adresse, so einen einheitlichen Anlaufpunkt gibt. Aber wir machen auch klar, dass wir halt zum Beispiel einen Wert auf inhaltliche Analyse legen, den die anderen nicht legen. Man kann ja auch, das muss ja auch gar nicht jetzt so sehr in dieser WikiLeaks-Dimension sein, sondern WikiLeaks hat ja auch immer gefordert, klassischer Journalismus, legt eure Quellen offen. Sodass man also auch daran denken könnte, dass klassische Journalisten und Medien sich so einem Grundkodex sozusagen verpflichten und einer Verfügbarkeit und Kommentierbarkeit ihrer Quellen verpflichten und dann quasi auch in dieses Portal mit einspeisen.
Es muss doch nicht immer WikiLeaks sein. Danke an Guido Strack vom Whistleblower-Netzwerk. Und apropos Journalisten, die ihre Quellen offenlegen, darum wird es noch gehen hier in der Sendung in unserem Porträt des Portals Document Cloud.